Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio bei mir ist Simon Feucht und mein Name ist Julia Wanicek. In dieser Folge sprechen wir über das Thema, wenn Glaube Angst macht. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist. Los geht's. Simon, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo.
Zu Beginn magst du dich kurz noch einmal vorstellen?
Ja, mein Name ist Simon Feucht. Bin da 42 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder im Alter von fast 6, 8 und 10. Und wir wohnen in der Nähe von Hanau, Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis. Dort lebe und arbeite ich als Pastor und teilweise als Jugendarbeiter mit der größeren Stelle in der Kinder- und Jugendarbeit in einem Kirchenkreis Hanau, also in Kirchengemeinde.
Ja, schön. Genau. Vielen herzlichen Dank. Und wir kennen uns tatsächlich, kennen in Anführungszeichen schon länger. Wir haben uns, ich glaube, es hat begonnen, also schon vor ganz am Anfang unseres Podcasts haben wir begonnen, uns gegenseitig zu folgen und sind dann immer so ein bisschen in Dialog gekommen zu verschiedenen Themen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen dich mal einladen. Und heute sprechen wir über das Thema Angst im Glauben, das, glaube ich, viele von uns kennen. Angst vor der Hölle, sagt manchen bestimmt was, Angst, nicht gebetet zu haben oder genug gebetet zu haben oder beim Beten vor dem Einschlafen am Abend eingeschlafen zu sein, bevor das Gebet fertig gesprochen war. Und wir wollen mal gucken, woher kommt diese Angst, was macht die mit uns, mit unserem Gottesbild und wie können Vertrauen und Freiheit in Gott, in Jesus wachsen. Und ich habe dir am Anfang eine Geschichte mitgebracht, die muss ich dir kurz erzählen. Weil die super ins Thema passt. Ich habe vor Monaten schon auf Instagram ein Reel gesehen. Da hat jemand einen Prank in den USA, also einen Streich gespielt, und zwar seiner gläubigen Frau. Und in den USA besonders, glaube ich, in Deutschland gibt es das auch, aber in den USA besonders glauben viele an die Entrückung. Also, dass irgendwann Jesus wiederkommt, aber dass das sich so abspielt, dass dann plötzlich die Menschen entrückt werden, also nicht mehr auf der Erde sind, sondern dann ganz schnell... Ja. Genau, bei Jesus sind, bei Gott sind, nach diesem Bibeltext, 2 werden im Feld arbeiten, der eine wird angenommen, der andere nicht und so. Und genau, wo der Glaube einfach ist, da gibt es dann auch so Aufkleber auf Autos, wenn die Entrückung ist, dann fährt dieses Auto ohne Fahrer und so, dass die Menschen dann ganz schnell weg sind. Und da hat eben einer einen Streich gespielt, der hat Kameras im Haus installiert und die Frau... war im Haus und hat dann so Kleidung hintrapiert, also dass man die Hose mit T-Shirt und Mütze und Schuhe und Socken, also dass alles da war, so wie wenn es gerade so hin, ja, wenn man so schnell aus der Kleidung raus weg, ja, entrückt worden wäre und dann noch also die eigene Kleidung und dann die von den Kindern und hat praktisch das so dargestellt für seine Frau, als wäre die Entrückung passiert und sie wäre zurückgeblieben. Und er und die Kinder wären jetzt entrückt worden. Und dann sieht man halt über die Kameras, die er im Haus installiert hat, wie sie halt reinkommt. Und dann erst ruft, hallo, kommt irgendwo heim. Und dann geht sie so durchs Haus und findet die Kleidung. Und dann kriegt sie den vollen Nervenzusammenbruch, weil sie denkt, die Entrückung ist passiert und keiner ist mehr da außer ihr. Und was mich daran erschüttert hat, sind die Kommentare, die es dann zu diesem Reel gab, wo ganz viel Menschen, ja, ich würde mal sagen, in unserem Alter so kommentiert haben, dass sie es erstmal überhaupt nicht lustig finden, diesen Streich, und wie krass es sie selber triggert und praktisch auch ein Stück weit retraumatisiert, wo sie sich wieder zurückversetzt finden in das, wie sie selbst erzogen wurden, was ihre Kindheit, ihr Gottesbild als Kinder auch geprägt hat und wo sie jetzt als Erwachsene immer noch kämpfen, sich davon frei zu machen, von dieser tief sitzenden Angst. Mhm. Also dass Glaube mit so tiefer Angst verbunden ist. Und wir erleben es ja auch immer noch wieder, leider, in Gemeinden, dass mit Angst gearbeitet wird. Und genau, deswegen sprechen wir da heute darüber, weil das immer noch so tief drin ist, weil das immer noch viele kennen und weil das uns als Erwachsene oft immer noch so stark beeinflusst. Wie geht's dir damit? Kennst du das von dir auch?
Ich kenne das eher in dem Bereich, dass ich Angst vor Gott im Grunde genommen habe, dass ich nicht genug vor ihm bin, dass ich nicht genug gebetet habe, also das ist ja vorher kurz angesprochen, ne? Also diese, ach, da ist noch eine Sünde, die ich noch nicht genannt habe, ich muss da noch mal kramen, was könnte das für eine Sünde sein? Mhm. Und dann macht man ja diese Sünde so groß, ne? Und auch die Angst damit so groß, ne? Oder auch dieses, ich bin dafür zuständig, dass Gott mich entweder gut oder schlecht findet. Ne? Mhm. Dass ich für seine Gefühle zuständig bin. Mhm. Ne? Zum Beispiel so eine Situation, ich bin nicht in die Kinderstunde gegangen, weil ich irgendwie einen Umweg gemacht habe und dann habe ich gemerkt, es ist zu spät. Ne? Und dann bin ich woanders hingegangen. Ne?
Weil du dann...
Keine Ahnung.
Ich Angst hattest, zu spät zu sein.
Zum einen zu spät zu sein, das wird man ja auch manchmal beschämt damals noch. So, ach ja, bist jetzt auch da und so, was war los? Vielleicht sogar mit einem zornigen Blick. Ne? Nächstes Mal bitte da pünktlich. Aber auch diese Angst, also ich wollte auch nie nicht in die Kinderstunde, weil meine Mama zum Beispiel immer gesagt hat, da ist der Jesus traurig darüber, wenn man nicht in die Kinderstunde geht, ne, wenn man nicht irgendwo an, wenn man dann was anders dem vorzieht. Und das war ja in vielen Themen, beim Fußball, egal wo, oh, wenn du die Sportschau Samstagabends guckst, nö, da ist Jugendkreis, ne, das ist nicht in Ordnung vor Gott. Und das sind ja die subtilen Dinge, mit denen gearbeitet wird, auch in Gemeinden, um Menschen letztlich, ich glaube, gar nicht immer bewusst, aber unbewusst klammern sich Menschen dann an solche Dinge. Und ich glaube, es ist gar nicht so klar, was das auslöst in einem. Und das wird vielleicht auch erst im Laufe des Lebens klar. Dass da Angst da ist, dass man ein Gottesbild hat, das eigentlich sehr verzerrt ist. Also weit weg von dem liebenden Vater, von dem so viel gesungen wird, so viel, zu dem man betet, wo gepredigt wird. Und ich ja selber auch predige. Und da brauchte ich auch, ich sag mal, eine Reise dazu, das loszulassen.
Ja. Magst du die mal ein bisschen mit uns teilen? Also wie hast du es geschafft, dann auch davon wegzukommen, diese Angst loszulassen, Gott zu verärgern?
Ja, es hat sehr stark damit zu tun gehabt, dass ich gemerkt habe, okay, die Rechtfertigung im Glauben ist ja kein theoretisches Konstrukt, sondern hat ja in den Gemeinden auch damals unheimlich viel verändert. Mhm. Ja, die Liebe zu den Mitmenschen, dafür waren die Menschen bekannt. Nächstenliebe wurde großgeschrieben. Ja, und auch die Liebe zu sich selber. Jesus sagt, sie sollen andere lieben wie mich selbst. Und dann habe ich auch gemerkt, durch diese Angst vor Gott habe ich mich oft auch selber nicht annehmen können. Das kam dann auch spät im Erwachsenenalter, im Theologiestudium, in dem theologischen Seminar. Da habe ich das immer mehr aufgearbeitet und habe gemerkt, es tut so gut, sich selber zuzusprechen, Gott liebt dich, so einfach es klingt. Aber dieser Satz, diese Liebe zu spüren und zu merken, die Rechtfertigung ist eben nicht nur hier. Und durchdacht, theologisch durchdacht, ja, da könnte ich viel erzählen. Ja, ja. Aber sie kommt hier ins Herz. Oder eigentlich ist das Herz ja auch unsere Gedanken. Sie verändern unsere Gedanken dann. Sie erreicht die Seele und das ganze Leben dann auch. Und da bin ich weggekommen in diesem immer wieder sich zu sagen, ich bin genug vor Gott. Ich muss nicht, sondern ich darf. Ich darf mit Gott leben, gemeinsam. Also dieser Gedanke der Kooperation auch, dass ich viel später dann in der Erziehung auch kennengelernt habe, der ging da schon auf, was meine Theologie anging. Lieber mit Gott gemeinsam, als für ihn irgendwas zu tun. Der Gedanke war bei mir eben stark, ich muss für Gott tun. Ich muss ihm gefallen. Ich muss ihm Ehre geben. Das ist ja auch in modernen, alten Liedern, überall ist das mit drin, dieses Motiv. Und das kann ein, und es hat mich oftmals auch verängstigt, weil ich nie wusste, was ist eigentlich genug? Reicht das, wie ich lebe? Reicht das, die 10 Gebote zu halten? Reicht das, die Dinge gut zu machen? Und dann immer mit diesem, naja, wir können ja gar nicht wie Gott sein, wir können ja gar nicht ihm gefallen letztlich, sondern es wird uns nur aufgezeigt, dass wir Gott nicht gefallen können und deswegen brauchen wir die Gnade und die Vergebung.
Ja,
und in diesem Weg ist natürlich ein sehr manipulativer, also kann ein sehr manipulativer Gedanke drin sein.
Das ist absolut, ja.
Denn es treibt ja Menschen in die Arme Gottes, wenn man so will, wenn sie erstmal sehr schlecht gemacht werden. So dieses, ich bin nicht genug, ich bin zu gering. Wir lesen das auch in biblischen Figuren. Ne? Also zum Beispiel bei Jakob, der hat mich angesprochen, der sagt, ich bin zu gering aller Gnadenerweise, die Gott an mir getan hat. Also all die Gnade, die ich eigentlich bekommen würde, ich selber bin nichts. Luther meinte mal, dass wir zu nichts werden müssen, damit Gott aus nichts alles machen kann.
Ja, ich habe auch an Luther gedacht, wo du das gesagt hast, weil Luther war ja auch auf der Suche und er hat ja auch sich dann ausgepeitscht selber, hat sich selbst die schlimmsten Glaubensübungen auferlegt, um so zu versuchen und hat immer noch das Gefühl gehabt, es ist nicht genug. Ja. Und das ist ja eben, wie du sagst, das kann halt auch sehr, sehr schädigend sein. Also gerade, wenn halt praktisch aus dieser Angst heraus Glaube vermittelt wird. Und ich kenne auch aus dem Bekanntenkreis einige Fälle, muss ich sagen, wo mit Angst Leute in die Kirchengemeinde geholt wurden. Mhm. Und die waren irgendwann an dem Punkt, die waren perfekt, ja, die haben alles gemacht. Und die waren aber viele irgendwann an dem Punkt, wo sie gesagt haben, das ist so schwer, ich schaffe es gar nicht mehr alles und ich zerbreche daran. Und die sind jetzt völlig weg. Mhm. Und die wollen mit Gott nichts mehr zu tun haben, weil für sie Gott nur noch so, also das, was sie reingezogen hat, war diese Angst. Und es war zu schwer irgendwann. Sie haben diese Liebe oder Befreiung gar nicht erlebt, diesen Frieden Gottes. Mhm. Es war immer nur Druck, der gemacht wurde.
Das passiert ja auch oft da, wo man Gottes Wort, ne, biblische Überlieferung, letztlich viele Bücher, die über einen riesigen Zeitraum entstanden sind, mündliche, schriftliche Tradition und alles Mögliche. Mhm. Also es ist ja eigentlich ein wilder Mix, eine abenteuerliche Reise, die Schriften hinter sich haben. Mhm. Wenn dann gesagt wird, das ist so viel wie Gott, ne, dann ist es sehr autoritär. Mhm. Und in meinem Leben war es ja so, dass ich immer wieder autoritäre Menschen erlebt habe, von meiner Erziehung abgehend, aber auch von Leitern, die sehr autoritär aufgetreten sind dann. Gott sei Dank auch andere Menschen erlebt habe. Das hat es wieder ausgeglichen. Aber ich meine damit, dass da bindet man sich auch in der Beziehung zu solchen Menschen und glaubt auch denen gefallen zu müssen.
Natürlich, ja.
Und das fällt ja so schwer, dann zu sagen, ich habe eine andere Meinung, ich sehe das theologisch anders, ich möchte gar nicht in der Gemeinde noch so dabei sein, weil ich andere Themen im Leben habe, ich muss eine Pause machen. Mhm. Und wenn das dann immer wieder konnotiert wird mit so einem, ach, du warst auch schon länger nicht mehr da. Ach, du hilfst ja auch nicht mehr da und damit. Und das ist auch da wieder subtil, ja. Aber ich spüre das. Ich spüre das Gefühl, auch als Pastor versuche ich genau den gegenteiligen Weg zu gehen, zu sagen, es ist gut, dass du dir die Zeit nimmst. Mhm. Es ist gut, auch wenn natürlich als Pastor ist es schade, ne, wenn man Menschen, ich sag mal, als Mitarbeitende verliert.
Ja, klar.
Ne? Aber diese Freiheit, weil ich selber gemerkt habe, was das mit mir gemacht hat. Mhm. Ja, diese Freiheit jetzt zu geben, zu sagen, du bist herzlich willkommen, ja, ob du mitarbeitest oder nicht. Mhm. Ja, du bist hier willkommen, Gott nimmt dich in seine Arme und du musst dafür nicht funktionieren. Mhm. Und wenn ich merke, auch in der Begleitung, da sind zu viele Themen im Leben, dann mache ich auch immer wieder Mut und sage, überleg dir, ob das geht. Ja, denn viele können nicht raus und verwechseln das, genau, verwechseln nicht diese Aufgabe in Gemeinden mit dem, genauso wie ich, ja, ich will aber Gott gefallen. Das gehört doch, also ich muss doch ein guter Christ, eine gute Christin sein, so.
Und da wird es schwierig. Ja, da vermischt sich auch oft die Erziehung, die man so erfahren hat. Das ist ja auch, oft wird man ja auch so erzogen, ich muss ja das und das machen, um angenehm in den Augen von meinen Eltern oder anderen Leuten zu sein. Also dieses People-Pleasing, was da auch wieder reinspielt, was viele von uns anerzogen bekommen haben, das ist halt Hauptsache den anderen geht's gut. Hauptsache, ja, also und es ist ja egozentrisch, wenn ich mal den Blick auch auf mich richte oder wie geht's mir damit und so. Nur, ja, wie wir es gerade schon erörtert haben, diese Angst und der Leistungsdruck, manchmal ist es dann halt irgendwann zu viel, dass Leute dann ganz weggehen. Mhm. Ja, und dann ist halt ganz vorbei mit dem Glauben oder dann ist Glaube immer etwas Negatives oder die Vorstellung von Gott und ist immer mit etwas Negativem verknüpft. Und wir haben es jetzt eigentlich schon ein bisschen angesprochen, aber lass es uns nochmal auf den Punkt bringen. Wenn Angst die treibende Kraft im Leben ist, wie würdest du sagen, verändert das unser Gottesbild?
Es prägt ein Gottesbild, das immer von diesem Gedanken geprägt oder von diesem beseelt fast schon ist. Ne? Ich muss letztlich, ich muss ich muss das und das machen, um Gott zu gefallen. Ich muss da und da mitarbeiten, um anerkannt zu sein. Mhm. Und dann geht es ja um ganz viele Themen, ja, die ja auch damit zu tun haben, wie lebe ich mit Gott? Ja, wie sieht das im Alltag aus? Mhm. Lese ich Bibel einfach, dass ich Bibel gelesen habe? Ja, dann wird es relativ schnell inhaltsleer mit der Zeit. Mhm. Also Tradition ist gut und wichtig, aber wenn es diese Lebendigkeit verliert, dann laufe ich irgendwann leer. Mhm. Und das mag in Situationen gut gehen, wenn es einem selber auch gut geht. Mhm. Aber sobald die Krisen kommen, wenn Herausforderungen da sind, wenn ich plötzlich mal nicht mit mir zufrieden bin, mhm. was vermutlich öfters passiert, wenn ich mit anderen Menschen in Konflikte komme, mhm. dann kann das auch ein ganz schräges Gottesbild mit sich auch bringen. Sagen, mhm. warum hilft mir Gott jetzt nicht? Mhm. Warum ist er nicht der, der mir in der Bibel alles Mögliche zusagt? Mhm. Und plötzlich sehe ich nur noch den Anspruch, und wenig Zuspruch. Mhm. Und da tut es Menschen gut zu hören, was Gott durch die Bibel hinweg sagt. Ich habe es auch mir aufgeschrieben, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Mhm. Und wenn man das anschaut, dieses Wort fürchten, ist das ja auch in verschiedenen Sprachen, ja. hat es ja immer etwas mit Atmen auch zu tun. Mhm. Ne? Die Kehle schnürt einem zu, ja, ja. wenn einem mhm. Angst und Bange wird. Ja, ja. Na, zum Beispiel auch bei Jakob wird es so beschrieben.
Ja, das stimmt,
er hatte
ja.
Angst vor seinem Bruder Esau, ja, weil der mit einem ja. großen Heer auf ihn zukommt mhm. und er weiß genau, da ist noch eine Geschichte offen. Ja, Wir haben noch eine Rechnung offen. Ja. Was soll ich jetzt machen? Und dann ringt er mit sich selbst, die Ausleger sind sich da unklar, aber mhm. er ringt mit sich selbst und mit Gott. Mhm. Also mit seinem Gottesbild, seinem Gottesverständnis, mhm. Wo wir ja vorher einen Einblick bekommen. Er ist mhm. zu gering vor Gott. Jetzt mhm. kämpft er und ringt er und merkt, er ist wer. Und am Ende heißt es, ihm geht die Sonne auf. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Reise, die zeigt schon auch das, was ich immer wieder für mich selber auch erlebt mhm. habe. Das Ringen mit Gott, das ehrliche Ringen, mhm. das wir in den Psalmen vorfinden und in vielen, vielen anderen Gebeten, Liedern. Das ist das, was einen auch befreien kann davon, mhm. ehrlich zu werden und zu sagen, ich kann nicht mehr oder es ist mir zu viel. Mhm. Und dann zu hören, bei Gott darf ich sein, Das ist ein großer Schatz.
Und es ist schön, wenn es dann möglich ist, wenn es dann auch wirklich so ist, weil wir haben es ja schon gerade beschrieben, es gibt dann natürlich Systeme, wo das schwierig ist, dann diese Befreiung zu erleben, wo dann Leute ganz weggehen oder eben in diesem Druck, in diesem Angstgefängnis, sage ich mal, bleiben. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir dann auch oft von religiösem Missbrauch. Und damit meinen wir dann, dass Angst und oder das Gefühl von Schuld und mit Gottes Autorität dann bewusst eingesetzt werden, um die Menschen in ein Stück weit zu kontrollieren oder klein zu halten. Weil das so eng verwoben ist miteinander, wäre meine Frage an der Stelle, wo würdest du sagen, dass religiöser Missbrauch beginnt?
Ich habe mir das so für mich notiert, dass das dort beginnt, wo wir anderen einen Glauben aufzwingen, mhm. ja, wo die eigene Art zu glauben nicht als legitim gesehen wird, mhm. wo etwas anders sein muss, ne? Wo man immer wieder Korrektur versucht, ach, das musst du anders machen, du musst anders beten, ja, du musst die Dinge anders sehen, ach, du stehst gar nicht auf beim Singen, das mhm. habe ich in charismatischen Gemeinden erlebt, mhm. Dir fehlt die und die Geistesgabe mhm. oder das und das. Das macht ja das Evangelium zu einer Waffe, mhm. statt zu einem Mittel der Rettung. Mhm. Ja, also zu dem, dass ich erlöst werde von dem. Mhm. Das ist ja genauso, das wird ja konterkariert letztlich. Ja, ja. Ja, und diese Befreiende, dieses Auflösende ist ja gar nicht mehr da. Mhm. Ja, und ich glaube, da beginnt es, wo man dem anderen den Glauben nicht mehr glaubt. So hat es jemand mal beschrieben. Mhm. Und das fand ich eine ganz gute Formulierung.
Ja, ja. Sehr schön. Danke. Du hast es vorhin schon angesprochen. Du hast fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Und da hast du mir gegenüber auch schon mal von einer Dauerschleife Gottes gesprochen. Kannst du es kurz erklären? Nee.
Ich versuche immer in so Bildern zu reden oder ja etwas gut. schmissigen Worten. Ne? Ja, ganz genau. Dauerschleife deshalb, weil vermutlich für jeden Tag in der Bibel steht, dass wir uns nicht fürchten müssen. Mhm. Und dann kann es ganz schlecht in Verbindung gebracht werden, wenn das Gottes Rede ist. Mhm. Kann es schlecht in Verbindung mit Gott gebracht werden, mhm. wenn man das logisch durchdenkt. Mhm. Ja? Immer dort, wenn man nachliest, wo Angst oder Furcht drin steckt, ist es vom Menschen ausgesprochen. Mhm. Aber von Gott her wird verstanden, fürchte dich nicht, mhm. fürchtet euch nicht. Also die Menschen haben das so festgehalten, mhm. dass das Gott zu ihnen spricht. Also die Erfahrung, die Gotteserfahrung ist ja geradezu gegenteilig, als mit Angst im Glauben aufzuwachsen, sondern mhm. eher Gott spricht, es ist fürchte dich nicht. Er mhm. nimmt die Angst weg. Mhm. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden und auch die Angst überwunden.
Ja, klar.
Also alles, was mich ängstlich macht, was mich befürchtet, hat keine Macht über mich. Mhm. Und das müssen wir den Menschen viel mehr zusprechen. Das mhm. war auch der Zuspruch, der mich unglaublich frei gemacht hat oder mhm. losgelöst hat aus diesen Denkmustern. Muss ich das? Muss ich so sein? Nein, ich darf. Ich darf glauben.
Dazu passt ja auch dieser andere Bibeltext, der war bei uns auch im Podcast schon ganz oft Thema, aus 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe und die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.
Ja,
also das ist einfach so schön. Also wir lieben diesen Text auch unglaublich. Also es ist schön, dass sich das auch so ergänzt.
Weil er ja auch von der Strafe spricht.
Genau.
Ja, er sagt, und das ist ja das, was wir in der Erziehung auch versuchen, immer wieder zu sagen. Strafe und Liebe, das kriegt man eigentlich nicht zusammen. Mhm. Ne? Und ein Kind kriegt es gar nicht zusammen. Mhm. Wann liebt mich jemand, wann bestraft mich jemand? Mhm. Wir glauben ja, das ist so differenziert als Erwachsener. Ne? Aus Erwachsenensicht denken wir könnten das irgendwie auseinanderhalten. Mhm. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, können wir das auch nicht auseinanderhalten.
Ja, ja.
Auf wen kann ich mich denn verlassen?
Ja.
Und wenn man aufs Gottesbild wieder zielt, ne, ist es jetzt der strafende Gott? Ist es der liebende Gott? Mhm. Wo ist diese Treue Gottes? Mhm. Wo ist dieses, Gott ist uns treu, Gott ist verlässlich. Mhm. Er ist ein verlässlicher Partner auch an meiner Seite. Mhm. Ein Vater, der mich liebt und der einmal straft und einmal liebt. Was ist das für ein Vater? Mhm. Und wann kann ich sicher sein? Ist das jetzt eine Situation, die ihm gefällt? Straft er mich dafür, weil sie ihm nicht gefällt? Mhm. Also da kriege ich ja ein völlig ambivalentes Gottesbild, ein unsicheres Gottesbild.
Ja, wir hatten es auch schon über Bindungsstile, unsicher, vermeiden, gebunden. Und da kommt das ja auch vor.
Deswegen ist das wahrscheinlich gerade im Mund.
Ja, genau. Das stimmt. Ja. Okay, was würdest du sagen? Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Wir könnten ewig reden, glaube ich. Mhm. Wie kann Vertrauen wachsen, wenn ich einen Glauben habe, in dem Angst lange das Fundament war?
Der Mathematiker Blaise Pascal hat es mal schön ausgedrückt. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen.
Ach schön.
Und das ist auch etwas, wozu ich immer wieder ermutige. Mhm. Die Scherben, die Brüche Gott hinzulegen und zu sagen, die sind bei dir gut aufgehoben. Und selbst bei diesem Scheitern, immer wieder dieser Gedanke, Gott krönt mich mit Gnade und Barmherzigkeit, so als es im Psalm 103, so wird es gebetet. Und das ist auch was, was man für sich beten kann. Sagen, Gott krönt mich, ich muss mich nicht selber krönen. Mhm. Es gibt ja diesen bisschen witzigen Spruch, hinfallen, Krone richten und so, ne, aufstehen. Ja. Und ich sage immer wieder, Krone richten lassen. Das korrigiere ich an dieser Stelle und mache dann so ein Bild zwischen. Weil das macht Gott.
Ja, schön.
Das ist nicht unsere, das machen wir nicht, sondern Gott richtet unsere Krone. Er hat uns schon gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit.
Ja.
Und da sich fallen zu lassen in dieses Vertrauen. Vertrauen hat ja viel damit zu tun, dass ich loslasse.
Und wie kann ich das praktisch machen? Hast du da einen praktischen Tipp für uns?
Ja, ich erlebe meinen Glauben auch sehr so haptisch, auch manchmal sehr alltäglich. Zum Beispiel schreibe ich mir manchmal Dinge raus, die mich irgendwie belasten. Und dann zerknülle ich sie und schmeiße sie in den Papierkorb. Mhm. Allein dieses, es gibt ja so einen schönen Bibelvers in 1. Petrus, wo es heißt, alle eure Sorge werft auf ihn. Mhm. Und wenn man das griechische Wort anschaut, dann steht da, von etwas wegwerfen. Mhm. Also von einer Position praktisch wegwerfen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Etwas rauswerfen, etwas wegwerfen von mir. Und das tut gut. Mhm. Ja, diese Dinge mal runterzuschreiben, ich finde, das ist auch ein sehr praktischer Tipp.
Ja, ja.
Schreiben bedeutet auch, ich nehme es anders wahr, als wenn ich es nur denke.
Ja, ja.
Rausschreiben löst schon manches. Mhm. Oder auch vor sich her sagen. Mhm. Je nach Typ. Ne? Ich sage auch manchmal Dinge laut. Mhm. Das tut gut. Die nicht ausgesprochenen Dinge, die sind leider oft am tiefsten und die hängen auch einfach fest. Mhm. Rausschreiben, wegwerfen, es kann ein Gebet sein, ganz einfache Art zu beten zum Beispiel. Ja. Das hat mir auch immer wieder geholfen.
Ja, danke dir für diesen praktischen Abschluss, Simon. Herzlichen Dank. Ich nehme mit, dass wir auf jeden Fall uns dessen bewusst werden müssen erstmal, bevor wir in Veränderung kommen können. Und danke für deinen sehr eigenen Weg, den du geteilt hast und die sehr praktischen Dinge, die du uns mitgibst und die viele Hoffnung. Also ich gehe jetzt ganz hoffnungsvoll und froh über einen lebendigen Glauben oder dass Gott mir das zuspricht, fürchte dich nicht, aus dieser Sendung raus, aus dieser Folge. Und vielen herzlichen Dank, dass du da warst und das mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Vielen Dank auch dir.
Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir.